Ich habe schon seitdem ich denken kann, immer mal wieder so Phasen, wo ich sehr starke Schlafstörungen habe und auch eigentlich alle Arten von Schlafstörungen, die es gibt. Also von Einschlafproblemen, weil man entweder so ein bisschen so Nachtangst hat und irgendwie so ein bisschen sich so, ja, gruselig fühlt und denkt, es ist irgendwie ein Geist im Zimmer oder irgendwie sowas. Hinzu, dass man nicht einschlafen kann, weil man so aufgebracht ist, weil man irgendwie noch zu viel Adrenalin im Körper hat, also irgendwie noch zu viel Energie in sich hat.
Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Erwachsen werden, lass machen.
Der Coming-of-Age-Podcast der IKK Klassik mit Uruba
und Marco. Hunderttausende Dinge, die wir
auf dem Plan haben. Jetzt oder nie heißt das. Unser Thema heute klingt erstmal ganz schön ermüdend. Ist aber eigentlich auch ganz schön spannend und für viele Leute leider sehr belastend tatsächlich. Ja. Wir reden heute über Schlafstörungen. Mhm. Dafür haben wir auch eine sehr spannende Betroffene gefunden, die uns da von ihren eigenen Schlafstörungen erzählen wird. Und vor allem haben wir aber dich wieder dabei. Mhm. Herzlich willkommen, liebe Uruba. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr schön. Wie geht's dir denn? Wie bist du heute in den Tag gestartet? Hast du gut geschlafen?
Jein, also ich bin eigentlich fit, fühle mich gut. So gut geschlafen habe ich nicht, das ist jetzt nicht gelogen tatsächlich. Ich habe gestern einfach nicht so gut in den Schlaf gefunden, aber dieses Einschlafen ist bei mir immer schon ein bisschen problematisch, das kenne ich von mir.
Mhm. Ja. Moment, da hake ich ein, was heißt das, das kennst du?
Ja, dass es einfach schon länger da ist, also auch wirklich seit der Kindheit, Jugendzeit vor allem, dass ich einfach ein bisschen länger brauche als andere einzuschlafen,
ja. Okay.
Genau, es ist mal besser, mal schlechter, aber ja,
ja,
es ist ein bisschen schwieriger.
Okay, ja, spannend. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir eigentlich genau ist. Also so ein einheitliches Bild von meinem Schlaf habe ich nicht. Es gibt so Abende, meistens, wenn ich Sport gemacht habe, dann schlafe ich halt sehr gut ein. Ja. Und meistens klingt so, als wäre das häufig so. Ist aber nicht so. Aber wenn ich Sport gemacht habe, dann schlafe ich richtig gut, wie so ein Stein.
Das ist so ausgelaugt.
Ja, genau. Und da gehe ich auch früh ins Bett. Und aber ich habe auch meine Abende, an denen ich einfach so echt meine Zeit einfach brauche bis 3, 4 Uhr morgens, die ich dann auch nehme, so wo ich dann irgendwie durchs Internet fliege, statt einfach ins Bett zu gehen. Und es gibt auch diese Abende, wo ich im Bett liege, bin eigentlich bereit, früh schlafen zu gehen und dann klappt es einfach nicht. Nee, und dann liege ich da bis 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens oder ich wache um 2 auf und kann nicht mehr schlafen bis 5, bis ich sozusagen wieder irgendwie zu fertig bin und wieder schlafen muss. Genau, also es ist recht unterschiedlich. Ich könnte dir also nicht sagen, ob ich wirklich eine Schlafstörung habe. Vielleicht so eine manchmal auftretende Schlafstörung, würde ich sagen.
Ja.
Ja, wie ist denn das eigentlich? Ab wann hat man denn eine Schlafstörung? Und ist das eigentlich eine Krankheit oder?
Ja, also eine Störung heißt ja eigentlich, dass es eine Erkrankung ist, so. Es gibt ja auch nicht die Schlafstörung. Es gibt wirklich ganz viele verschiedene. Wir werden ja heute auch, glaube ich, einige abklappern, so. Aber so grob zusammenfassend kann man sagen, wenn der Schlaf einfach nicht so funktioniert, wie man es gerne möchte.
Okay.
Man schläft zu schlecht, zu wenig, manchmal auch zu viel und ist trotzdem dann müde und hat dann gleichzeitig auch einen Leidensdruck, was das angeht. Das heißt, man leidet darunter, dass der Schlaf nicht so funktioniert, wie man es möchte. Und dann kann man darüber sozusagen nachdenken oder überlegen, hey, könnte das vielleicht eine spezifische Schlafstörung sein?
Okay, also Leidensdruck erkenne ich bei mir auf jeden Fall nicht. Das beruhigt mich schon mal. Und du hast es ja bereits gesagt, die eine Schlafstörung gibt es auch so eigentlich nicht. Unsere Gästin würde das jetzt wahrscheinlich bestätigen, denn sie hat tatsächlich schon einige Formen von Schlafstörungen durchgemacht. Ihr Name ist Elena Groschka. Die ein oder andere Zuhörerin kennen sie vielleicht auch schon. Sie ist Podcasterin und redet in der Regel eigentlich mehr über Promis als über ihre Schlafstörung. Umso toller finde ich es, dass sie sich heute bei uns zu dem Thema so geöffnet hat.
Ich habe schon seitdem ich denken kann immer mal wieder so Phasen, wo ich sehr starke Schlafstörungen habe und auch eigentlich alle Arten von Schlafstörungen, die es gibt. Also von Einschlafproblemen, weil man entweder so ein bisschen so Nachtangst hat und irgendwie so ein bisschen sich so ja gruselig fühlt und denkt, es ist irgendwie ein Geist im Zimmer oder irgendwie sowas. Hinzu, dass man nicht einschlafen kann, weil man so aufgebracht ist, weil man irgendwie noch zu viel Adrenalin im Körper hat, also irgendwie noch zu viel Energie in sich hat. Dann habe ich Durchschlafprobleme häufig, dass ich immer wieder aufwache, also durchgängig so einen relativ leichten Schlaf habe, auch oft begleitet durch Albträume oder durch Nachtschreck. Das heißt, ich mache oft Nachtsachen. Vor allem Leute, die dann bei mir im Bett schlafen, bekommen das mit, dass ich plötzlich aufwache und sage, da steht jemand in der Ecke oder die Decke stürzt ein. Lustigerweise liegt das bei uns in der Familie, das haben mein Bruder und mein Vater haben das auch. Und dann das Schlimmste, was ich jemals hatte, ist Schlafparalyse. Das heißt, dass man so denkt, man ist gelähmt und man kann sich überhaupt nicht bewegen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm.
bei ihr kommen ja einige Schlafstörungen schon irgendwie zusammen, ne? Und das ist gar nicht so selten, dass wenn der Schlaf einfach schlecht ist, dass dann wirklich einige Dinge zusammenkommen. Mhm. Und bei ihr scheint ja auch jetzt so eine genetische Vulnerabilität vorzulegen, ne? Der Vater und auch der Bruder hatte das schon gehabt.
Ja, total.
Beziehungsweise, ja, also es scheint irgendwie auch so in der Familie ja, zu liegen.
Ist interessant. Und da ist bei mir auch sofort die Frage, kann eine Schlafstörung auch vererbt werden?
Das
oder?
Kann tatsächlich, also kann ja eigentlich fast alles vererbt werden so. Aber es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass auch schlechter Schlaf oder Schlafstörungen in dem Fall vererbt werden können, weil es einfach in Familien häufiger dann auftritt. Muss aber nicht sein. Also es kann auch sein, dass man so die einzige Person ist, die irgendwie an Schlafstörungen leidet und kein anderer das Problem hat in der Familie.
Okay, ja, werde ich auch nochmal nachforschen, wie es bei meiner Familie so aussieht. Ja. Und sag mal, Elena hat ja auch erzählt von ihrer Schlafparalyse.
Ja.
Davon habe ich tatsächlich noch nie gehört. Mhm. Finde ich total krass. Also wenn man so da liegt und sich gar nicht mehr bewegen kann, was passiert denn da im Gehirn oder im Körper eigentlich?
Ja, stelle ich mir auch total belastend vor. Da passiert halt neurologisch, sage ich mal, so eine Art Fehler. Es ist, ich fange mal ein bisschen vorne an und zu erklären, bis man sozusagen eine Schlafparalyse versteht, braucht man auch Verständnis, was passiert denn, wenn wir einschlafen? Wenn wir sozusagen nicht mehr bei Bewusstsein sind, ist unsere Muskulatur komplett gelähmt. Das heißt, das hilft uns dann, dass wenn wir im Traum, sag ich mal, irgendwie was träumen von, dass wir zuschlagen oder wegrennen, dass wir das dann nicht tatsächlich machen.
Ah, okay.
Ja, dass man nicht diese Impulse hat, boah, ich stehe jetzt auf, ich muss jetzt wegrennen. Aber man ist da eigentlich, der Körper ist gelähmt. Und bei der Schlafparalyse, beziehungsweise wenn man dann aufwacht, innerhalb von Sekunden hat man dann diese Lähmung, sozusagen hebt der Körper einfach auf und man kann sich eigentlich bewegen. Das kennt ja eigentlich fast jeder von uns. Wir wachen auf, greifen direkt zum Handy oder irgendwie sowas. Ne? Also wir hören uns direkt.
Kenn ich sehr gut.
Ja, ich leider auch. Oder zum Wecker oder so. Ne? Also man kann eigentlich sich direkt irgendwie bewegen und reagieren. Mhm. Und genau da passiert der Fehler bei einer Schlafparalyse. Man ist bei Bewusstsein, man ist also wach. Aber sozusagen diese Lähmung ist noch nicht aufgehoben. Mhm. Und der Körper ist eigentlich noch in dieser, ja, in dieser Lähmung, in dieser starren Position.
Ja.
Und das ist schon sehr beängstigend, ne? Das ist so ein bisschen so, als wird man da liegen, tot für die Welt. Und keiner wird es bemerken. Das geht auch nicht super lange, also meistens maximal 5 Minuten.
Okay.
Aber das fühlt sich für die Betroffenen schon wie eine Ewigkeit an.
Ja, glaube ich. Erinnert mich ein bisschen auch an einen Traum, den ich mal hatte. Fand ich auch sehr, sag ich mal, beängstigend.
Ja.
Und zwar habe ich im Traum mal vergessen, wie man atmet.
Okay.
Und ich habe mich dann auch nicht mehr dran erinnert. Also ich habe es geträumt und es war trotzdem sehr real. Und ich bin dann aufgewacht.
Ja, krass.
Und habe auch erstmal gar keine Luft bekommen.
Mhm.
Und dann ging mein Hirn irgendwie wieder an.
Mhm.
Und dann habe ich mich auch erinnert, habe ich erstmal so tief nach Luft schnappen müssen.
Mhm.
Und ja, dann war auch alles wieder gut. Ist auch ein bisschen was anderes jetzt als die Schlafparalyse.
Ja.
Aber war auch super beängstigend.
Aber es ist also, so real.
Ja, es ist so mega real. Ne? Total.
Und vor allem bei der Schlafparalyse ist es dann auch so, dass dann Menschen einfach, weil sie dann in dem Moment so dolle Angst haben, ne? Man weiß ja dann manchmal in dem Moment auch gar nicht, wie lange wird das jetzt gehen, wird es aufhören, dass man dann auch so diese Panik, die man in dem Moment hat, dass man dann Angst vor dieser Panik bekommt, also Angst vor der Angst.
Ja.
Und das hilft halt gar nicht beim Einschlafen auch, weil dann liegt man da, will einschlafen, hat aber total Angst, dass sowas beim Aufwachen, sage ich mal, wieder passiert.
Mhm.
Und wenn man, sag ich mal, nicht in die Entspannung kommt, dann kennst du es wahrscheinlich, dass man dann nicht so einfach einschlafen kann.
Nee, genau. Man kann nicht einfach einschlafen und es wirkt sich ja vor allem auch auf den Alltag aus,
richtig,
auf den nächsten Tag. Und dazu haben wir Elena auch mal gefragt, wie hat sich die Störung eigentlich so auf ihr Leben ausgewirkt?
Mhm. Es ist so, dass mich das zeitweise schon auch sehr belastet hat. Allerdings muss ich sagen, seitdem ich ein Kind habe und in der Zeit, wo man ja irgendwie sich um nachts um das Kind kümmern muss, hat man ja wirklich so wenig Schlaf. Also das ist ja wirklich das Einzige, was über das Kinderkriegen stimmt, ist, dass man wirklich einfach so horrormäßig wenig schläft. Und seitdem habe ich im Gefühl, ist mir das wirklich alles egal. Seitdem bin ich so viel Elend gewöhnt, dass ich auch gar keine Angst mehr habe, nicht schlafen zu können. Und irgendwie bin ich nicht sonderlich irgendwie gestresst davon. Also wenn ich nicht schlafen kann, dann liege ich halt rum oder lese irgendwie was. Also es ist nicht so, dass ich dann nachts aufwache und denke, scheiße, jetzt kann ich nur noch 3 Stunden schlafen, sondern irgendwie ist es mir so ein bisschen egal. Weil ich bin schon unter den absurdesten Bedingungen morgens aufgewacht mit ganz wenig Schlaf und musste dann ganz krasse Sachen machen und habe das irgendwie immer hinbekommen. Das heißt, man schafft das dann doch schon auch irgendwie.
Ja. Das ist wirklich alles schwieriger mit Schlafstörungen.
Ja, total. Ja. Und es kam ein bisschen auch bei mir so rüber, als hätte sie sich auch schon tatsächlich so ein bisschen dran gewöhnt.
Ja.
Auch, sie hat ja vorhin gesagt, sie hat im Moment keine Schlafstörungen, aber in der Zeit hat sie sich dann einfach irgendwann dran gewöhnt. Und ich stelle mir das einfach auch schwierig vor, weil wenn ich so an mich denke, wie ich so drauf bin, wenn ich wirklich eine Nacht nicht geschlafen habe oder schlecht drauf bin, also sehr träge.
Mhm.
Und gleichzeitig sehr leicht reizbar, ein bisschen wie so ein Panda eigentlich so. Sieht erstmal so sehr träge aus, aber ist super leicht reizbar. Genau, stelle ich mir schwierig vor, wenn man das irgendwie die ganze Woche irgendwie so durchleben muss.
Ja,
dann.
Und nicht nur wahrscheinlich, also Menschen mit Schlafstörungen machen das ja nicht nur ein paar Tage, sondern das ist ja, gehört ja wie bei ihr fast schon auch schon zum Alltag so dazu. Ja. Ne? Und ich weiß auch, dass bei mir das voll viel mit meiner Produktivität und Motivation macht. Also ich habe keine Lust irgendwie mich gesund zu ernähren, keine Lust irgendwie Sport zu machen. Dann ist einfach nur so Überlebensmodus angesagt.
Ja.
Ne? Das ist schon richtig krass. Ja.
Ja, total. Was sind denn eigentlich so die Ursachen für Schlafstörungen?
Ja, also es gibt ja ganz viele verschiedene Schlafstörungen und es gibt auch ganz viele individuelle Gründe und Schlafstörungen kommen auch selten jetzt alleine. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es bei Elena ist, da würde ich jetzt vielleicht auch nachfragen. Bei ihr scheint es ja alleine aufzutreten. Ganz häufig ist es aber so, dass es im Rahmen einer Depression auftritt, im Rahmen einer sozusagen einer Angststörung und es kann auch wirklich phasenweise, sage ich mal, auftreten als Stresssymptom. Mhm. Ich weiß zum Beispiel von mir, dass ich letztes Jahr, als ich mein Staatsexamen hatte, dass dann phasenweise mein Schlaf plötzlich schon wirklich echt nicht so gut war. Also ich habe einfach unruhiger geschlafen und das kann auch bei anderen so sein, ne? Dass es phasenweise als Stresssymptom auftritt. Das heißt, wenn sich plötzlich der Schlaf verändert, obwohl man eigentlich vorher nicht so die Probleme damit hatte, dann sollte man sich vielleicht mal so ein bisschen anschauen, hey, geht's mir generell gut? Ist da irgendwas, was mich irgendwie unterbewusst oder auch vielleicht bewusst, ne, stört oder stresst? Ja, es gibt also verschiedene Gründe.
Ja, und dann gibt es ja wahrscheinlich auch nur so ganz einfache Gründe, wie zum Beispiel, also da denke ich vor allem an mich, ich liege einfach super häufig mit dem Smartphone im Bett und fange an zu scrollen durch irgendwelche Newsseiten, Social Media Feeds. Und da sieht man jetzt auch nicht immer nur beruhigende Dinge, also vor allem zur Zeit in den Nachrichten so. Das trägt ja jetzt auch nicht wirklich zu einem gesunden Schlaf bei.
Ja.
Was gibt's denn noch so? Fällt dir da noch was ein?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Das hilft natürlich nicht, weil das ist schon so eine Überreizung, die wir haben. Ne? Und nicht nur durch das Handy, sondern ich denke mir auch nur, wenn wir irgendwie so einen Film oder eine Serie schauen, die irgendwie total irgendwie zum Nachdenken oder so anregt, das hilft halt nicht vor dem Bett gehen irgendwie, dass man irgendwie in die Entspannung kommt.
Ja.
Ne? Und ich hatte auch einen Dozent, der über Schlaf ganz häufig geredet hat und der hat immer gesagt, eine Schlafstörung ist auch immer eine Entspannungsstörung.
Ah.
Das heißt, Menschen haben immer Schwierigkeiten, in sozusagen sich zu entspannen, so ein bisschen loszulassen, locker zu sein.
Mhm.
Und dadurch ist der Schlaf dann auch ein bisschen schwieriger. Aber es gibt ja auch nicht, sage ich mal, nur psychisch bedingte Schlafstörungen, sondern es gibt ja wirklich ganz viele Schlafstörungen, die auch organisch bedingt sind. Das heißt körperlich, biologisch sozusagen auf diesen Fehlern in Anführungsstrichen beruhen. Zum Beispiel, und jetzt muss ich aufpassen, wie ich das ausspreche, weil ich das Wort nicht so gut aussprechen kann, eine Schlafapnoe?
Apnoe. Ich glaube Apnoe.
Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das ausspricht.
Genau, schreibt es gerne mal in die Kommentare, heißt es Apnoe oder Apnoe?
Genau.
Ist egal, wir wissen auf jeden Fall, Apnoe hast du die Erlaubnis, das auszusprechen, wie du willst.
Danke. Das ist zum Beispiel eine Atemstörung eher. Also das ist sozusagen, wo auch der Atem so kurz während man schläft aussetzt und das sorgt langfristig für so einen schlechten Schlaf.
Ja.
Also, dass die Menschen nicht wirklich erholt sind. Dann gibt es auch sowas wie Narkolepsie, das ist eher eine neurologische Erkrankung und das ist richtig heftig, muss ich sagen. Da schlafen Menschen wirklich mitten im Geschehen, mitten im Satz, mitten im Gespräch wirklich für mehrere Minuten ein.
Mhm.
Einfach so.
Krass.
Ja, bist du wirklich 10 Minuten, 15 Minuten. Und sowas muss dann auch medikamentös auf jeden Fall begleitet werden. Und da hilft jetzt auch nicht, dass man das Handy, sage ich mal, weglegt oder irgendwie, sage ich mal, zur gescheiten Zeit irgendwie ins Bett geht. Das ist dann eine ganz andere Ecke.
Okay. Crazy. Ein Riesenthema, merke ich gerade. Hat noch viel mehr Hintergründe und ja, viel mehr, es gibt viel mehr Möglichkeiten, wie man zu einer Schlafstörung kommen kann, als ich eigentlich dachte. Und genauso wichtig ist deswegen auch zu besprechen, wie kann man denn so eine Schlafstörung wieder in den Griff kriegen. Und dazu haben wir mit Elena natürlich auch gesprochen. Und sie hat uns erzählt, was sie alles ausprobiert hat und hat uns natürlich auch ein paar Tipps verraten.
Was mir auf jeden Fall hilft gegen Schlafstörungen, ist bestimmte Medikamente nicht nehmen. Also gerade dieses Nachtschreck, Albträume und Schlafparalyse hatte ich durch Beta-Blocker, die ich bekommen habe, weil ich stark Migräne hatte und wusste das ganz lange nicht, dass das irgendwie ein Side-Effekt sein kann. Dann natürlich vorm Schlafen gehen, Klassiker, nicht irgendwie Fernsehen gucken, nicht irgendwas Aufregendes gucken, nicht bei Instagram scrollen, sondern eher was lesen, nicht zu heiß baden. Und bei mir hilft es wirklich, wenn ich ganz früh ins Bett gehe, weil ich bin meistens schon so zwischen 9 und 10 müde und dann, wenn ich dann ins Bett gehe, dann schlafe ich super durch, meistens so bis 7 oder 8, aber wenn ich dann über den Punkt hinüber bin und dann noch irgendwie was gucke oder sowas und dann erst um 12 schlafe, dann schlafe ich irgendwie wahnsinnig schlecht. Also ich glaube, jeder muss auch so für sich rausfinden, was ist die Bettgehzeit und dann versuchen, sich daran wirklich zu halten. Ja, und natürlich kein Kaffee. Keine Süßigkeiten, nicht zu spät essen. Also leider, leider hilft all das, was alle sagen, hilft. Also gerade wenn ich spät noch Zucker esse, dann ist es für mich meistens eine sehr unruhige Nacht. Und dann wache ich auch morgens wirklich so wie verkatert auf und so. Im Moment schlafe ich ganz gut, weil ich aber auch gerade extrem diszipliniert bin. Also ich mache viel Sport, ich bin ausgeglichen, ich gehe nicht viel aus, ich gehe immer zur gleichen Zeit ins Bett, ich trinke kaum Alkohol, kein Zucker, keine aufregenden Sachen vorm Schlafen gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch wieder eine Phase kommt, wo es anders ist. Und das ist aber okay. Schaut mich an. Offensichtlich habe ich es überlebt. Und man kriegt das irgendwie alles hin. Ich glaube, das Wichtigste, was ich sagen würde, ist, stresst euch nicht so. Irgendwie kriegt man genug Schlaf. Gute Nacht.
Ja, gute Nacht, Elena. Und danke schon mal an der Stelle, dass du uns da so offen geantwortet hast. Ja. Finde ich sehr wertvolle Tipps. Und du sagst ja auch, es ist auch eine Entspannungsstörung.
Ja.
Und deswegen fand ich es immer ganz cool, dass sie jetzt am Ende auch gesagt hat, stresst euch nicht, entspannt euch erstmal und vielleicht wird es dadurch tatsächlich auch ein bisschen besser.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall wertvolle Tipps. Kein Zucker könnte ich auch mal probieren. Mhm. Hab aber natürlich, bevor ich den Zucker aufgebe, erstmal gegoogelt, was gibt es denn eigentlich sonst noch so für Mittelchen, auch rezeptfrei, die man nutzen könnte für Schlafstörungen. Und habe so allerhand Sachen gefunden. Also von Meditationen, Fantasiereisen, über Atmungsübungen bis hin zu Mittelchen wie CBD-Tropfen. Ja. Auch Cannabis wurde in einigen Foren natürlich empfohlen. Und auch Melatonin-Spray. Und bis hin zu Melatonin-Gummibärchen für Kinder habe ich also wirklich.
Für Kinder?
Ja, für Kinder habe ich also wirklich alles Mögliche gefunden. Kannst du davon irgendwas empfehlen?
Also Meditation ist bestimmt nicht verkehrt, ne? Wenn es einem hilft, in die Entspannung zu kommen, warum nicht? Melatonin würde ich tatsächlich nicht per se so empfehlen, weil die Leitlinien einfach sagen, dass die meisten Menschen, sage ich mal, keine Melatoninstörung haben. Mhm. Melatonin wird ja, das ist ja ein Hormon, das wird ausgeschüttet, so vom Körper abends rum, 19, 20 Uhr. Das sagt dann dem Körper, hey, so langsam, ne, werden wir müde und so langsam solltest du in Richtung Bett gehen und so. Und die meisten Menschen haben da überhaupt kein Problem mit, keine Störung. Das heißt, wenn wir jetzt, sage ich mal, Melatonin nochmal zuführen, ist der Körper eher verwirrt und denkt sich so, aber ich habe ja Melatonin schon ausgeschüttet.
Okay.
Ich weiß schon, dass es jetzt sozusagen abends ist. Ich weiß schon, dass ich jetzt müde bin. Warum kommt jetzt nochmal mehr Melatonin rein? Und nach den Leitlinien wird das eher empfohlen für ein bisschen ältere Menschen, weil da kann es dann tatsächlich sein, dass da eine Melatoninstörung, sage ich mal, auftritt, so ab 55, 60 Jahren. Aber ich würde fast sagen, bei allen anderen Menschen, beziehungsweise wenn keine Störung vorliegt, ist es eher ein Placebo-Effekt.
Okay.
Ja, genau. Aber es ist schon echt sehr bekannt, ne? Mhm. Also auch in den Drogerien, überall kann man das eigentlich so Melatonin-Sprays und was weiß ich kaufen.
Ja, ich sehe die Werbung auch gerade überall dafür. Aber gut, wenn du das so sagst, dann werde ich wohl einfach vielleicht auch erstmal Sport und keinen Zucker probieren. Na gut. Probieren kann man es ja mal.
Ja, es lohnt sich.
Ja.
Diese ganzen banalen Dinge in Anführungsstrichen, ne, lohnen sich dann im Endeffekt schon langfristig leider.
Ja. Mein Bruder hat mir auch immer mal wieder geraten, ich sollte Bananenschalen in Wasser kochen
und
dieses Wasser dann trinken.
Ach krass.
Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Das ist hier auch an dieser Stelle keine Empfehlung. Also ist nur auch so, fällt mir gerade ein, ist so ein weiterer Tipp, den ich irgendwie bekommen habe.
Googelt es mal.
Ja, genau.
Interessiert.
Was rätst du denn deinen Klientinnen eigentlich, wenn die zu dir kommen und sagen, hey, irgendwie kann ich nicht so richtig gut einschlafen?
Ja, also erstmal explorieren wir immer. Ne? Also woran liegt es denn? Ist es jetzt irgendwie eine Phase? Ist es jetzt Stress? Liegt es daran, dass irgendwie depressive Symptome da sind oder eine depressive Episode? Ist es eine Angststörung? Also da gucken wir sozusagen, hey, was liegt denn individuell wirklich vor? Weil es hilft halt nicht alles, ne, immer. Und dann gucken wir auch, hey, wie können wir besser in den Schlaf finden? Wie können wir sozusagen für mehr Entspannung sorgen? Und da hilft auch manchmal, und das klingt jetzt total paradox, aber manchmal Schlafentzug. Also um Schlafdruck dann zu erzeugen. Das heißt, wenn ich müde bin, komme ich auch schneller in den Schlaf. Und es gibt wirklich tatsächlich viele Studien, die zeigen, dass das total effektiv ist, dass wenn Menschen wirklich müde sind, das heißt durch Sport, durch, weiß ich nicht, spazieren gehen, durch Bewegung. Du hast ja auch vorhin gesagt, ne, wenn du irgendwie Sport machst, ausgelaugt bist, dass du dann schon irgendwie richtig schläfst.
Ja,
ne? So,
ja.
Ich kenne das auch von mir, wenn ich irgendwie so einen anstrengenden Wandertag hinter mir habe, dann habe ich keine Probleme einzuschlafen. Dann lege ich mich ins Bett und bin richtig tot. So. Also, dass man da irgendwie auch versucht, müde zu werden.
Ja.
Und wenn man zum Beispiel eine schlechte Nacht hatte und bis 2-3 Uhr wach sozusagen lag, dass man dann nicht ausschläft. Dass man dann trotzdem früh aufsteht, so, ne, wie man normalerweise aufstehen würde, dann versucht, den Tag zu überleben.
Ja.
Und dann versucht, dann wirklich zeitig normal ins Bett zu gehen. Das ist sozusagen so die Dinge, die auch in den Leitlinien stehen. Und dann kann man auch kognitiv total viel dran arbeiten. Wie bewerte ich denn meinen Schlafmangel? Das hat Elena auch schon gesagt, ne? Stresst euch nicht. Ich weiß, dass man überall hört, ne, Schlafmangel ist super schlecht für den Körper, das macht krank und so weiter. Das stimmt auch, ich will das gar nicht widerlegen. Aber wenn man sozusagen mit diesen Gedanken an die Schlafstörung rangeht oder an Schlafprobleme, das stresst einen nur noch mehr und das entspannt halt einen null. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen Vertrauen in seinen eigenen Körper finden, weil der Körper holt sich den notwendigen Schlaf einfach. Ne? Also Menschen schlafen ja unter den schlimmsten Umständen ein, weil der Körper das einfach braucht. Und da muss man dann gar nicht mehr so krass viel machen. Ich weiß, es hört sich jetzt sehr, sag ich mal, sehr verallgemeinernd an für Menschen, die wirklich da krass betroffen sind. Aber man sollte sich da nicht übermäßig viel stressen. Das hilft da gar nicht.
Okay.
Und was man noch machen kann, was ich echt meinen Patienten auch empfehle, ist, es gibt tatsächlich voll viele Schlaf-Apps, also Schlafstörungs-Apps, die man auf Rezept einfach kostenlos verschrieben bekommen kann. Und da können wir einfach mal in den Shownotes, glaube ich, das DIGA-Verzeichnis einfach verlinken. Ja. Und da könnt ihr sozusagen gucken, welche App vielleicht zu euch passt. Dann könnt ihr einfach zum Arzt gehen und das auf Rezept bekommen. Ja.
Alles klar. Und manchmal kann es ja auch einfach sein, also so als Grund für eine Schlafstörung, dass der Partner vielleicht auch einfach schnarcht. Ne? Also,
ja, das ist eine Störung, natürlich. Ja.
Man muss vielleicht auch einfach ein zweites Schlafzimmer her. Ich glaube, das wäre so ein Vorschlag, den macht meine Partnerin mir bald, weil sie auch gesagt hat, ich schnarch echt viel.
Ja, ja, ja.
Und dadurch kommt bei ihr, glaube ich, so manchmal so eine kleine Schlafstörung zustande.
Stimmt.
Und
die meisten Menschen, also die jetzt zu mir kommen mit Schlafproblemen oder sozusagen ich die im Rahmen von anderen Dingen so kenne, die sagen auch meistens, dass sie sehr viel grübeln. Also, ne, dass sie sozusagen in dem Moment, wo sie sich hinlegen, dann fängt das Rattern an, so das Gedankenkarussell. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Strategien, wie man das lösen kann. Aber da hilft es auch, dass man sich einfach mal seine Gedanken aufschreibt. Aufsteht, aufschreiben, versuchen so ein bisschen die Kontrolle abzugeben, sagen, hey, ich habe mir jetzt meine Sorgen aufgeschrieben, ich werde mich um diese Sorgen, die ich jetzt aufgeschrieben habe, morgen kümmern.
Das regelt also, Zukunftsruhe.
Ja, genau, das regelt die Zukunftsruhe oder die Regel oder Zukunftsmarco.
Ja.
Und das muss ich jetzt so nicht machen. Und dieses ständige, sage ich mal, nicht einschlafen können, im Bett, sage ich mal, 3-4 Stunden rumwälzen, das empfehlen wir tatsächlich auch nicht. Dann lieber aufstehen, was anderes machen, vielleicht auch schon morgens irgendwie für morgen irgendwie was vorarbeiten. Mhm. Wenn der Körper dann wieder, sage ich mal, mit der Müdigkeit kommt, dann wieder ins Bett legen und versuchen einzuschlafen.
Okay. Ja. Weißt du, was ich auch glaube? Bei mir hat das meine ich auch ein bisschen was, wenn ich nicht schlafen gehen will, was mit Trotz zu tun. Also ich merke das manchmal richtig. Ich brauche diese Nächte, wo ich einfach wach bleibe und da ist auch irgendwie sowas Trotziges in mir.
Ja.
Und ich glaube, das habe ich noch nicht in meiner Therapie besprochen.
Okay.
Aber dafür kannst du jetzt noch mal gleich was, dazu kannst du ja gleich was sagen.
Ja, ja.
Ich glaube, ich habe das früher schon auch gehasst, wenn ich ins Bett gehen musste und dann so ins Bett gesteckt wurde
als
quasi.
Als Kind meinst du?
Ja, genau, als Kind. Und irgendwie fühlt sich das für mich auch ein bisschen so an, wie ich hole mir ein bisschen was von meiner Freiheit, von meiner Selbstbestimmtheit zurück.
Von deinem Kontrollgefühl.
Genau. Und auch wenn ich dann nur da liege auf der Couch und irgendwie durch dumme Sachen im Internet scrolle, ja, dann habe ich mir trotzdem was zurückgeholt. Irgendwie. Ja. So manchmal fühlt sich das so an. Einfach, das ist jetzt nur so eine Idee.
Nee, also da beschreibst du, glaube ich, Bedtime Procrastination. Also das ist so der Begriff dafür, dass man sozusagen bewusst diese Zeit, die man sozusagen, also wo man ins Bett gehen müsste eigentlich, verschiebt, prokrastiniert.
Ja.
So.
Ja.
Und das sozusagen aus Trotzverhalten, ne, das kann schon sein, ne, dass wenn du, sage ich einfach mal, die Schlafzeit nicht so positiv assoziierst, dass du dann sagst, nee, jetzt erst recht nicht so, ne, dass du so ein Reaktanzgefühl hast, so jetzt hole ich mir sozusagen meine Kontrolle wieder. Und da kann man sich jetzt als Erwachsener, sage ich mal, kognitiv, sage ich mal, so ein bisschen helfen und sagen, ich habe jetzt die Kontrolle, so, ich kann selbst ins Bett gehen, wenn ich möchte, sagt mir ja niemand, ich glaube, dir sagt niemand, außer, okay.
Ja, meine Partnerin guckt zu, deswegen möchte ich hier gerade nicht so, lass uns das Thema wechseln.
Ja, aber
hör ich schon manchmal so, wie wäre es, wenn du jetzt auch mal ins Bett gehst und dann merke ich auch in dem Moment so, nee, jetzt habe ich gerade gar keinen Bock. So.
Das verstehe ich, das verstehe ich. Aber dass du dir immer wieder, sag ich mal, klar machst, so, eigentlich hast du ja schon die Kontrolle. Ne?
Ja.
Damit so dieses Trotzgefühl oder dieses Reaktanzgefühl.
Erwachsen und ich habe die Kontrolle. Ich kann selbst entscheiden, was ich jetzt bin.
Genau. Okay. Du kannst ja theoretisch auch die ganze Nacht aufbleiben. Ne? Und dann musst du vielleicht irgendwie am nächsten Tag trotzdem arbeiten. Und ich weiß nicht, wie amüsant das ist.
Ja.
Dann, ne?
Ja, nee, nicht so amüsant. Ja. Ist nicht die Alternative.
Ja. Aber das beschreiben tatsächlich auch Menschen, die einen zu vollen Alltag haben, die kaum Zeit für Freizeit haben, die keinen Spaß so im Alltag erleben und dann deswegen, sage ich mal, nicht schlafen gehen, weil sie dann noch irgendwie was erleben möchten, dann noch irgendwie Spaß haben möchten, dann durch das Handy gehen oder irgendwie eine Serie gucken, dass sie sich da auch so ein Kontrollgefühl, sage ich mal, wiederholen und dann, dass der Tag noch nicht endet, so, ne? Also das in dem Zusammenhang kenne ich das tatsächlich auch.
Also es könnte theoretisch was dran sein an meiner Theorie und ich werde das mal mit in die Therapie nehmen.
Ja.
Und jetzt hast du sogar noch ein paar neue Türchen geöffnet. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und deswegen würde ich sagen, wir hören jetzt hier auch langsam auf, weil ich muss das jetzt erstmal alles verarbeiten und vielleicht auch ein Nickerchen machen gehen. Und ich hoffe, für alle anderen da draußen war es jetzt nicht einschläfernd, diese Folge. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und dir auch vielen Dank wieder mal für deine Expertise. Und wenn ihr mehr erfahren wollt zu dem Thema Schlafstörungen und natürlich auch zu vielen anderen Themen, die wir hier so besprechen, dann schaut gern vorbei auf der Webseite der IKK Klassik. Das ist auf ikk-klassik.de/podcast. Ja, und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu besprechen. Ich bin, glaube ich, jetzt bereit für ein Nickerchen. Das brauche ich jetzt. Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis dann. Tschüss. Sofort schaffen wir Tatsache. Von jetzt auf gleich Checklisten ab.